Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Willkommen zu Folge 52 unseres und eures True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Es ist der vierte Fall unserer Thüringen-Staffel und heute bekommt ihr diese Folge Nummer 52 von mir, Shaggy Schwarz und Lisa Cardinale vorgestellt. Hallo Lisa!
Hallo Shaggy! Bevor wir allerdings zur heutigen Episode kommen, müssen wir noch einen kurzen Blick zurückwerfen. Nach dem Kindermord an Stefanie Drews in unserer letzten Folge gab es nämlich viele Fragen an uns über unsere Social-Media-Kanäle. Und das ist super, denn wir sammeln diese Fragen wieder und wollen sie euch auch gerne beantworten. So wie wir es das letzte Mal auch gemacht haben. Das heißt, nach jeder Staffel werden wir in einem Mörderische Heimat extra nochmal alle Fälle durchgehen und die von euch gestellten Fragen zu den Fällen mit unserem Experten, dem Professor der Kriminalwissenschaften Gerhard Schmelz, durchgehen. Ja. Das hat das letzte Mal super geklappt und daher behalten wir das von nun an bei und geben euch dadurch weiterhin die Chance, eure Fragen zu beantworten und zu stellen.
Das finde ich super. Denn meistens kommen wir ja nach der Ausstrahlung der einzelnen Folgen immer noch mehr Fragen oder auch Meinungen auf, die wir dann dort in Zukunft auch gut abbilden könnten.
Genau. Also schreibt uns gerne eure Fragen zu den Thüringen-Fällen, die ihr an uns habt oder an den Experten habt. Und wir beantworten sie dann in unserem nächsten Mörderische Heimat-Extra nach der Staffel.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch zum heutigen Fall einige Rückmeldungen geben wird, denn ein bis zwei Dinge daran sind schon äußerst ungewöhnlich. Ein Käse wird zum Beispiel eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung dieses Falles spielen. Aber bevor wir dahin kommen, fasst wie immer Philipp unseren heutigen Fall zusammen.
Gera. Es ist die Nacht auf den 14. Juni 1979. In einem Hochhaus in der Innenstadt dringt Rauch aus einer Wohnung. Die benachrichtigte Polizei findet eine männliche Leiche im Wohnzimmer auf dem Boden liegend. Der Mann starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Handelte es sich hier um einen Suizid oder war es Mord? Die Spur führt zu einem Trinkgelage und zwei nächtlichen Gästen.
Wir sind also diesmal in Gera. Du hast zu Gera auch ein paar Grundinformationen zusammengetragen, Shaggy?
Jawohl. Also Gera liegt im östlichen Teil Thüringens und ist mit 96.000 Einwohnern nach Erfurt und Jena die drittgrößte Stadt des Landes. Nach Leipzig in Sachsen sind es nur rund 60 Kilometer gen Osten. Nach Erfurt 80 Richtung Westen. Gera war zu seiner Blütezeit Mitte des 19. Jahrhunderts übrigens eine der reichsten Städte Deutschlands. Das kam durch die damalige Stoff- und Tuchindustrie, die hier angesiedelt war.
Da muss ich da wohl auch mal hin.
Lohnt sich. Noch heute kann man dort über 100 Villen aus der Gründerzeit bewundern. Es zeugt also noch viel von dem einzigen Glanz und Reichtum. Eine richtig schöne Stadt. Ein bisschen viel AfD im Stadtrat, aber ansonsten richtig schön.
Okay, verstehe. Und hier trägt sich auch unsere heutige Tat zu. Allerdings bereits im Jahr 1979. Ja. Das heißt, die Tat wurde zu DDR-Zeiten verübt.
So ist es. Wir hatten es ja zu Beginn der Staffel schon einmal erwähnt, dass es schwierig ist, alte Fälle aus der DDR-Zeit zu finden, weil damals solche Taten gerne verschwiegen wurden und schon gar nicht davon in der Presse berichtet wurde.
Aber hier haben wir jetzt einen Fall gefunden.
Hier haben wir jetzt einen gefunden und der bringt uns in die Nacht vom 13. auf den 14. Juni 1979. Da fällt einem Nachbarn in einem Wohnhochhaus in der Ernst-Droller-Straße 14 zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf, dass dort Rauch aus der Wohnung seines Nachbarn kommt. Er verständigt die Feuerwehr und die bemerkt beim Eintreffen bereits, dass die Wohnungstür des Apartments 113 im ersten Stock nicht verschlossen ist, sondern einen Spalt aufsteht.
Okay, wir befinden uns in der Innenstadt Geras, richtig?
Richtig. Die Ernst-Toller-Straße befindet sich unweit des Hauptbahnhofs von Gera.
Und die Feuerwehr trifft ein, kann den Brand auch noch rechtzeitig löschen, bevor er sich komplett ausbreitet, ne?
Zum Glück, denn das ist wie gesagt ein Mehrfamilienhaus. Das steht heute übrigens immer noch.
Prima. Was macht die Feuerwehr denn da?
Man sichert zunächst einmal das restliche Haus, in dem der Gashaupthahn geschlossen wird. Nicht, dass das ganze Gebäude noch in Luft liegt. Man weiß ja noch nicht, was die Brandursache ist. Dann kann die Feuerwehr den Brand in dem Apartment 113 löschen, denn er hat sich noch nicht wirklich in der restlichen Wohnung ausgebreitet. Und das Interessante daran ist, dass es so scheint, als sei der Brand an drei unterschiedlichen Stellen entstanden. Und zwar neben dem Sofa, bei der Tischdecke und in einem Bücherregal.
Das spricht gegen eine zufällige Brandursache und deutet eher darauf hin, dass der Brand mit Absicht gelegt wurde.
Dafür spricht auch, dass noch immer zwei Brennerhähne des Gaskochers in der Küche geöffnet sind. Das ist die Situation, wie sie sich der Feuerwehr und der Polizei darstellt.
Und am Boden liegt ein toter Mann. Das ist auch der Bewohner der Wohnung.
Ja, genau. Der Mann heißt Lutz L., ist Mitte 30 und er ist der Wohnungseigentümer. Er liegt am Boden, die Hose hat er dabei komischerweise in den Kniekehlen, als wäre er beim An- oder Ausziehen zu Tode gekommen. Ansonsten trägt er nur ein Unterhemd und Socken.
Obduziert man die Leiche?
Das macht man und man findet dabei einiges Interessantes bzw. Aufschlussreiches heraus. Lutz L. ist erstickt. Er hat rosarote Totenflecke, was dafür spricht, dass das Opfer noch gelebt hat, als der Brand entstand. Lutz L. muss den Rauch tief in die Lunge eingeatmet haben und daran dann verstorben sein.
Das Opfer ist also nicht verbrannt oder weist andere Spuren von Gewalt auf.
Ja, die Leiche liegt hinter einem verkohlten Sessel, weist selbst aber keine Brandwunden oder andere sichtbare Wunden auf. Anhand der Körpertemperatur geht man davon aus, dass Lutz 1 bis 2 Stunden zuvor verstorben sein muss.
Der Nachbar hat den Brand zwischen 3 und 4 Uhr bemerkt. Das bedeutet, dass die Tat also irgendwann zwischen 1 und 3 Uhr stattgefunden hat.
Exakt, genau.
Gibt es sonst irgendwelche Hinweise oder Erkenntnisse der Ermittler? Beziehungsweise geht man denn direkt davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt?
Naja, in der Wohnung sieht es von Haus aus sehr unaufgeräumt aus. Aber anders, als wenn jemand nach etwas gesucht hätte. Lutz L. scheint kein ordentlicher Mieter gewesen zu sein. Außerdem scheint es so, dass hier ein Trinkgelage stattgefunden hat. Gläser und Flaschen stehen auf dem Tisch. Vieles spricht dafür, dass Lutz L. hier eine kleine Party mit irgendwem gefeiert hat.
Und wie Philipp vorhin so schön gesagt hatte, die Frage ist nur, mit wem hier gefeiert wurde.
Ja, daher gehen die Ermittler, die sofort mit hin zitiert werden, auch eher von einem Gewaltverbrechen aus. Obwohl Lutz L. auch zwischen 3,8 und 4,2 Promille im Blut hatte, also schon richtig, richtig ordentlich Alkohol zu sich genommen hatte. In der ganzen Wohnung riecht es trotz des Rauchs auch immer noch nach Alkohol.
Okay, wir haben einen toten Mann in einer Wohnung liegen, der eine sehr hohe Konzentration Alkohol im Blut hat und dessen Wohnung an 3 Stellen angezündet werden sollte. Aber das Feuer wurde zu früh entdeckt. Zusätzlich stehen die Gasregler des Gasherds offen. Fehlen denn irgendwelche Wertgegenstände oder gibt es da Hinweise? Eine Ehefrau gibt es nicht. Er hat dort allein gewohnt, ne?
Das stimmt. Lutz L. hat hier alleine gewohnt. Daher kann man auch keine Partnerin oder Partner befragen, ob etwas fehlt. Was in der unaufgeräumten Wohnung sowieso schwierig sein dürfte. Aber man findet jemanden, der etwas zu den Gegenständen der Wohnung sagen kann. Die Polizei befragt nämlich die Mutter von Lutz L. und tatsächlich kann sie ein paar Angaben machen. Es fehlen einige Gegenstände, wobei viel Wertvolles in der Wohnung eh nicht zu holen gab. Lutz L. war kein wohlhabender Mann.
Was war er denn von Beruf? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Das ist in der Tat interessant, denn Lutz L. war Polizist.
Ach.
Tja, um genauer zu sein, er ist beim Betriebsschutz des Bergbauunternehmens Wismut in Gera. Und die sind wiederum der Volkspolizei untergegliedert. Er hat hier beim Betriebsschutz den Rang eines DDR-Hauptwachtmeisters.
Okay, hier nochmal der Hinweis, dass es in der sozialistischen DDR natürlich offiziell keine Suizide oder Morde geben durfte, schon gar nicht innerhalb der Polizei. Das heißt, man ermittelt hier wahrscheinlich mit angezogener Handbremse und auf jeden Fall ohne die Öffentlichkeit zu informieren.
Das ist ganz interessant, genau das Gegenteil ist der Fall. Hier agiert man ausnahmsweise mal ganz anders. Denn nachdem man nun festgestellt hat, dass einige Gegenstände fehlen und es sich um einen Kollegen handelt, treibt man die Ermittlungen sogar voran. Und als man zunächst keine Spur entdeckt, wendet man sich tatsächlich ausnahmsweise an die Öffentlichkeit.
Und das ist wirklich außergewöhnlich.
Sehr außergewöhnlich. Man fährt sogar mit Lautsprecherwagen durch die Straßen und wendet sich an die Tageszeitung, um Bürger aufzurufen, sich zu melden, wenn sie Hinweise zur Tat haben. Die Polizei gibt auch eine Liste der entwendeten Gegenstände aus.
Was sind das denn für Wertgegenstände, die da nun fehlen?
Wie gesagt, wertvoll ist da nichts. Laut der Liste der Mutter handelt es sich um eine Reisetasche aus Kunstleder, 2 Wecker, ein Windlicht, eine Kugelschreibergarnitur und ein Kofferradio.
Ja, ist jetzt nichts, wofür man vermeintlich irgendwie jemanden töten würde, also dass es sich dadurch lohnen würde irgendwie, oder?
Genau. Außerdem fehlt der Schlüsselbund des Opfers. Das ist interessant und untermauert die Mordthese, denn die Haustür des Hochhauses ist nachts immer zugeschlossen. Der oder die Täter mussten also den Schlüssel mit aus der Wohnung nehmen, um das Haus überhaupt wieder verlassen zu können.
Okay, aber findet man denn eine Spur durch die Bevölkerung?
Auch hier nichts. Also beleuchtet man den Freundeskreis von Lutz L., aber auch hier kehrt sehr schnell Ernüchterung ein. Das Opfer scheint ein echter Einzelgänger zu sein. Keine Freundin, keine Freunde, keine Bekannten. Allerdings kann man ermitteln, wo er vor der Tat war. Er war, wie so oft, in seiner Stammkneipe Rudelsburg.
Okay, ja, das ist ja mal was. Und dort in der Kneipe Rudelsburg kann man sich aber an ihn erinnern, oder?
Ja, dort kennt man ihn sehr gut und bezeichnet ihn als gern gesehenen Gast.
Na, bei 4 Promille im Blut kann ich mir das gut vorstellen, dass er dort ein sehr gern gesehener Gast war.
Das stimmt, ja. Man versucht auch hier herauszufinden, ob er mit jemandem zusammengesessen hat oder mit jemandem bestimmten gesprochen hat. Aber man sagt einhellig, dass er mit niemandem groß geredet hat und die Kneipe auch allein wieder verlassen hat. Er sei gegen Mitternacht mit einem Einkaufsbeutel mit ein paar Flaschen Bier darin direkt nach Hause gegangen. Man fertigt sogar einen exakten Sitzplan an, um zu schauen, wer wo gesessen hat. Aber es hilft alles nichts. Es will sich einfach keine heiße Spur einstellen.
Aber das ändert sich. Nämlich ein paar Monate später, als eine interessante Meldung bei der Polizei in Gera eintrudelt.
Da melden sich Kollegen aus Dresden, die von dem Fall aus Gera aus einem polizeiinternen Informationsblatt gehört haben. Sie hätten da vielleicht was. Sie haben nämlich gerade 2 junge Männer in Gewahrsam genommen, denen vorgeworfen wird, in der Nähe vom Bahnhof Dresden-Neustadt 2 Seniorinnen in deren Wohnung überfallen zu haben. Es wurden dann abnorme sexuelle Handlungen vorgenommen, was immer das heißen mag. Aber es gibt eine Sache, die die Beamten aufhorchen und an den Fall in Gera denken lassen. Denn nachdem die Täter eine größere Menge Bargeld erbeutet hatten, ließen sie die bewusstlosen Opfer liegen und treten beim Verlassen der Wohnung in den Gashahn auf.
Aha, das ist aber tatsächlich aufmerksam von den sächsischen Kollegen, denn wir sind immer noch in einer Zeit vor dem Internet und wir haben uns ja schon des Öfteren darüber aufgeregt, dass früher die Polizeibehörden der einzelnen Länder überhaupt nicht miteinander vernetzt waren. Das ist hier anders. Die arbeiten miteinander und tauschen sich aus.
Das liegt natürlich auch an dem zentralistischen System der DDR. Das hat natürlich hier insofern Vorteil, als dass das alles den Oberen in der Führung unterstellt war und dort alle Informationen zusammenflossen. Und auch dieses interne Informationsblatt ist hier natürlich Gold wert. Internet gab's, wie gesagt, noch nicht. Aber man sieht, was möglich ist, wenn Austausch stattfindet.
Voll. Ja. Und dass den Dresdner Kollegen das auch sofort auffällt mit dem Gashahn und sie dann ihre Kollegen in Gera informieren. Da haben die einfach mal richtig gut aufgepasst.
Nee, es ist nicht nur das. Denn bei der Vernehmung faseln die beiden jungen Männer, die sie verhaftet haben, immer wieder was von einer Neubauwohnung. Aber der Überfall auf die beiden Seniorinnen in Dresden fand in einer Altbauwohnung statt. Allerdings stand in dem Informationsblatt der Polizei, dass der Vorfall in Gera in einer Neubauwohnung stattfand. Und daran erinnern sich die Dresdner Polizisten.
Also auch hier deutet etwas auf die Tat in dem Wohnhochhaus in Gera hin.
Ja, und auch von einem Brand im Hochhaus wird gesprochen. Spätestens da sind die Dresdner Beamten hellwach und informieren ihre Kollegen in Gera, genau.
Und die verhören Sie jetzt zu dem Fall in Gera?
Noch nicht. Die Kollegen aus Gera wollen erstmal alle Informationen zu den 2 Verdächtigen einholen und fahren nach Luckenwalde. Von dort kommen die 2 Jungmänner nämlich. Man schaut sich dort also um, spricht mit den Leuten vor Ort und befragt Nachbarn und Freunde nach den beiden Männern.
Und das mache ich jetzt auch. Wer sind denn die beiden eigentlich? Haben wir Namen?
Bei den beiden Männern handelt es sich um Horst S. und Uwe J. Beide sind gerade mal 20 Jahre alt und stammen aus zerrütteten Familienverhältnissen. Die beiden sind auch schon in Luckenwalde auffällig geworden. Sie scheinen ihr Tätigkeitsfeld aber eher in die südlicheren Bezirke der DDR verlegt zu haben. Luckenwalde liegt bei Berlin, nur als kleine Info. Gera und Dresden ist ja noch eine Ecke weg.
Okay, verstehe. Die Ermittler sind also in Luckenwalde und holen Informationen über die beiden jungen Verdächtigen ein. Und dann?
Und dann begeben sie sich nach Dresden. Allerdings geben sie sich nicht als Polizisten aus Gera zu erkennen, sondern sind erstmal ganz zurückhaltend nur dabei. Aber zurückhaltend sind auch die beiden Verdächtigen. Die hüllen sich nämlich in Schweigen und sagen, nachdem sie sich da mit dem Brand und dem Mehrfamilienhaus verplappert haben, gar nichts mehr.
Das heißt, dass sie mit der Tat in Gera in Verbindung gebracht werden, wissen sie auch noch gar nicht.
Ja. Man befragt sie insgesamt erstmal nur im Allgemeinen, was sie sonst so gemacht haben, wo sie überall unterwegs waren. Aber sie schweigen. Dann bitten die Kollegen aus Gera darum, vielleicht doch mal einen der beiden Verdächtigen allein zu verhören.
Welchen der 2?
Horst S. Und siehe da, Horst S. öffnet sich den beiden Kollegen aus Gera ein wenig. Er sagt, dass er mit den Dresdner Polizisten nicht reden will und dass er mit denen nicht so kann.
Er merkt also, dass die 2 Beamten nicht aus Dresden sind.
Vielleicht hört er es auch allein schon am Dialekt, dass die beiden neuen Kollegen nicht sächseln. Jedenfalls fasst er zu den beiden neuen Polizisten schnell etwas Vertrauen und fängt an, mit den beiden Beamten zu reden und einen Deal auszuhandeln. Die Frage nämlich, wo er mit seinem Kumpel Uwe J., der noch so unterwegs war, außer in Dresden. Zum Beispiel im Juni 1979. Und Horst S. antwortet, dass er das schon sagen würde, wenn man denn einen kleinen Deal aushandeln könnte.
Und dieser Deal hat es echt in sich. Wir hatten es zu Beginn ja schon angedeutet, dass ein Käse eine Rolle spielen wird. Und das kommt jetzt.
Ja.
Shaggy?
Das ist auch schon ein wenig witzig, muss ich sagen. Horst S. gibt an, dass die Verpflegung in der Untersuchungshaft in Dresden nämlich leider sehr schlecht sei und er doch so gerne Vita Cola trinkt. Und rauchen würde er auch gerne. Und Kaffee wäre super. Und vor allen Dingen esse er gerne Camembert.
Da haben wir den Käse.
Ja, da haben wir den Käse. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Horst S. will nur eine bestimmte Marke. Es gibt nämlich zwei Sorten. Einen fettarmen Camembert in Silberpapier und einen fettreichen in Goldpapier. Und er will nur den fettreichen Camembert im Goldpapier.
Natürlich.
Ja.
Den muss man in der DDR wahrscheinlich auch erstmal bekommen. Der liegt ja nicht einfach dort im Verhörzimmer rum, oder?
Da haben die Ermittler Glück, denn die Kantine in der Dresdner Polizei ist ganz gut ausgestattet und es gibt tatsächlich den richtigen Käse vor Ort. Den fettreichen Camembert im Goldpapier und Vita Cola gibt es dort auch.
Verrückt.
Ja.
Also sie gehen auf den Deal ein.
Ja. Und nun tischen die Beamten dem Verdächtigen Zigaretten, Vita-Cola und Camembert-Käse.
Den guten im Goldpapier.
Genau, den tischt man jetzt auf. Man legt alles schön erstmal in die Mitte des Tisches. Alles in greifbarer Nähe, aber noch nicht zum Verzehr freigegeben. Man will, dass Horst erst das Wasser im Mund zusammenläuft und er auspackt.
Und das macht er auch?
Er versucht natürlich, diesen Status so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Er sagt den Beamten, dass er für jeden Buchstaben in der Stadt, in der er war, so ein Gelage haben möchte. Und so gibt er am ersten Tag den Buchstaben G. Preis.
Da hat er jetzt natürlich ein bisschen Pech, dass die Täter ausgerechnet Gera als Tatort ausgewählt hatten und nicht eine Stadt mit einem längeren Namen.
Ja, Greifswald zum Beispiel oder Großrückerswalde.
Was ist das?
Habe ich extra gegoogelt. Liegt im Erzgebirge, da wären zumindest 16 Verhörtage insgesamt gewesen.
16 mal Käse aus dem Goldpapier.
Ja. Aber so sind es eben nur 4 Tage. Dann ist klar, dass er und sein Kumpan sich tatsächlich zum Tatzeitpunkt in Gera aufgehalten hatten. Und jetzt beginnt das eigentliche Feuer erst richtig. Man versucht nun zu beweisen, dass Horst S. wirklich dort vor Ort in der Wohnung von Lutz L. war. Und das geht nur, wenn Horst S. Täterwissen preisgibt. Also zeichnet man auf einem Millimeterpapier den Tatort, die Wohnung von Lutz L. nach und schneidet aus Papier Möbel aus. Also Schrank, Bett und so weiter. Und lässt Horst S. nun wie auf einem Schachbrett die Wohnung einrichten.
Die lassen sich wirklich was einfallen, oder? Ich meine, erst Camembert und Vita-Cola, jetzt noch basteln mit dem Mörder.
Ja, in der Tat. Und außer, dass er 2 Dinge seitenverkehrt einsetzt, stimmt sonst alles. Er kann sich noch sehr gut an die Wohnung erinnern. Und das nach über 2 Monaten. Horst S. hat ein ziemlich fotografisches Gedächtnis.
Und damit ist ja dann auch bewiesen, dass er vor Ort war.
Und trotzdem wollen die Ermittler ganz sicher gehen.
Was kommt jetzt nach dem Käse und dem Basteln?
Als nächstes fahren sie mit Horst S. nach Gera und machen mit ihm eine sogenannte Tatortrekonstruktion. Dabei wird Horst S. an dem Platz in der Innenstadt abgesetzt, wo man angeblich auf das Opfer Lutz L. traf. Und tatsächlich, Horst S. geht genau den Weg zum Tatort, in das Hochhaus, in die erste Etage, zur Wohnung mit der Nummer 113.
Und das ist natürlich klassisches Täterwissen. Das kann er ja sonst nicht wissen. Ne?
Ja.
Das kommt einem Geständnis schon sehr nah.
Und nicht nur das, auch in der Wohnung zeigt er genau, wo die Brände gelegt wurden, die Gashähne geöffnet wurden und was alles so von wo mitgenommen wurde.
Von dieser Tatortrekonstruktion haben wir auch wieder ein paar Fotos, die zeigen, wie der Täter die ganzen Sachen in der Wohnung benennt und identifiziert.
Man sieht den Täter in der Küche und im Wohnzimmer stehen. Und auf einem Foto sieht man noch, wie Horst S. dem Opfer von hinten im Stehen die Hose herunterzieht und ihn dann in einen Sessel setzt.
Das war ja eine Information, die wir vorhin bekommen hatten, dass das Opfer die Hose in den Kniekehlen hatte. Warum haben sie ihrem Opfer die Hose runtergezogen?
Das ist ein ganz profaner Grund. Sie sind nicht anders an den Geldbeutel rangekommen. Also haben sie ihr Opfer aufgerichtet und konnten so die Hose öffnen und nach unten ziehen und so leicht an den Geldbeutel kommen. Das sieht man eben auch auf einem Foto der Rekonstruktion am Tatort. Wir laden das Foto euch auch hoch.
Und sein Kumpel, dieser Uwe?
Dem wird die gleiche Aufgabe gestellt. Er führt die Ermittler erst in eine falsche Richtung, aber gibt dann zu, dass er gelogen hat. Und führt sie schließlich auch zum richtigen Tatort, dem Hochhaus und dem Apartment in der Ernst-Toller-Straße 14.
Kann man denn auch die Tat selbst rekonstruieren? Also haben Sie Lutz L. vor der Kneipe abgefangen und verfolgt? Und was ist mit den entwendeten Gegenständen passiert?
Die Tatnacht selbst lief wie folgt ab. Die beiden Männer waren bei ihrem Raubzug auf der Suche nach einem Opfer in Gera unterwegs und haben Lutz L. zufällig auf der Straße getroffen.
Als dieser gerade auf dem Heimweg aus der Kneipe war.
Genau. Sie sprechen Lutz L. an. Der ist schon gut angetrunken und will erst nichts mit den beiden Typen zu tun haben, die ihn da anquatschen. Doch dann fragt er die beiden, ob sie Skat spielen könnten. Sie bejahen und so gehen Horst S. und Uwe J. mit zu Lutz L. in die Wohnung und trinken dort fleißig Alkohol. Sie bemerken sogar die Polizeiuniform von Lutz L. in dessen Wohnung, aber dennoch ziehen sie die Tat durch. Als Lutz L. völlig betrunken ist, ziehen sie ihm die Hose runter, um an das Portemonnaie zu kommen. Dann drehen sie die beiden Regler des Gasherdes auf, nehmen die Wertgegenstände mit und verschwinden aus der Wohnung.
Und das alles wegen dem Kofferradio, der Kunstledertasche und ein bisschen Bargeld, ne? Sie hätten ihn ja auch einfach so zurücklassen können. Aber nein, sie drehen den Gasherd auf. Und es scheint ja ihre Masche zu sein, ihre Opfer dann beim Gehen ihrem Schicksal zu überlassen.
Naja, das ist nicht so ganz richtig, weil letztlich herauskommt, dass die beiden Täter mit dem Vorfall in Dresden gar nichts zu tun haben.
Was? Tatsächlich?
Ja, für diese Tat sind sie gar nicht verantwortlich.
Aber warum haben sie sich dann vor allen Dingen Horst Est auf diesen Deal eingelassen und die Tat in Gera gestanden? Es gab doch gar keine großen Beweise für ihre Täterschaft. Er hätte doch einfach weiter die Klappe halten können.
Das ist wohl einzig und allein dem Zauber von Camembert-Käse und Vita-Cola zu verdanken. Es könnte tatsächlich so sein, dass ansonsten das Ganze niemals nachzuweisen gewesen wäre.
Unglaublich. Das Ganze ist also wirklich nur der Gier von Horst S. zuzuschreiben.
Und der Aufmerksamkeit der Kollegen aus Dresden und natürlich der Ermittler aus Gera, die ihre Schlinge immer enger gezogen haben, bis die Verdächtigen Täterwissen bewiesen haben und sich somit nicht mehr aus der Sache herausstehlen konnten.
Aber wie sieht's denn vor Gericht aus? Wir sind in der DDR-Zeit. Wie wurde denn dort bezüglich des jungen Alters der Täter entschieden und wie lautet das Urteil?
Im Juni 1980 ergeht das Urteil vor dem Bezirksgericht Gera. Die Verhandlung hat nur 4 Tage gedauert und dann ist klar, Horst S. und Uwe J. werden beide wegen gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung und Diebstahl zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem werden sie zu Schadensersatz verurteilt.
Schadensersatz?
Ich denke mal wegen des Brandschadens, der muss ja auch ausgeglichen werden.
Ah, stimmt. Ja. Also beide bekommen lebenslänglich und das trotz ihres jungen Alters von 20 Jahren.
Und ich habe auch den O-Ton der Richter im Wortlaut. Das heißt, es bestehe eine Unverhältnismäßigkeit zwischen Anlass, also des Verdeckens des Diebstahls und des Tötungsverbrechens. Außerdem ist von Gemeingefährlichkeit und Skrupellosigkeit die Rede.
Verstehe ich. Aber trotzdem erstaunlich, dass das Alter überhaupt keine Rolle spielt.
In der Urteilsbegründung heißt es weiter, es gehe eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit aus. Die Täter hätten das Vertrauen und die Hilflosigkeit eines Menschen ausgenutzt, der ihnen zufällig begegnet war und ihn dann feige umgebracht. Demgegenüber verlieren Gesichtspunkte wie Spontanität, leichter Schwachsinn, fehlentwickelte Persönlichkeit und wohl auch das Alter an Bedeutung. Für die Verbrechen der Angeklagten stellt daher ihre lebenslange Isolierung zum Schutz der Gesellschaft die gerechte Reaktion des sozialistischen Staates dar.
Okay, auf Deutsch. Die Tat ist so hinterhältig und gemein, dass das Alter und weitere Einschränkungen in keinem Verhältnis stehen.
So kann man es auch sagen, ja.
Ja, ist mal eine freie Übersetzung meinerseits gewesen, aber ich denke, das trifft den Kern.
Ja, auf jeden Fall.
Mich würde ja mal interessieren, was aus den Tätern geworden ist. Gerade nach der Wiedervereinigung gab es ja viele Abwandlungen von Strafen, ne?
Ja, also die gab es sehr oft und die gab es wohl auch in diesem Fall. Zumindest einer von ihnen wohnt mittlerweile wohl wieder in Luckenwalde.
Boah, das könnte ich aber auch nicht, ne? Wenn ich nach so einer Tat wieder aus dem Knast komme, dann würde ich doch irgendwo hinziehen, wo mich niemand kennt, oder? Also anstatt in meine kleine Stadt zu ziehen, wo mich jeder kennt und weiß, was ich getan habe.
Das stimmt schon, ja.
Naja. Wobei man, glaube ich, festhalten kann, dass auch niemand mit einem normalen Verstand solch eine Tat ausübt.
Und sich dann zu einem Geständnis hinreißen lässt, nur weil man auf Camembert und Vita-Cola steht.
Ja, auch das ist nicht wirklich rational. Aber naja, es hat uns zumindest auch diesen Fall beschert. Unser 4. Fall aus der Thüringen-Staffel. Und in 2 Wochen gibt es schon unseren vorletzten Fall, bevor wir dann schon wieder weiterziehen in das nächste Bundesland mit 6 neuen Fällen.
Ab bis dahin haben wir noch 2 weitere Fälle aus Thüringen für euch und ich kann jetzt schon sagen, es werden 2 Fälle sein, die es in sich haben. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten.
Dann schließen wir für heute die Akte Camembert und schalten unsere Mikrofone aus. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Mein Name ist Lisa Cardinale.
Und ich bin Shaggy Schwarz. Tschüss.